Wenn ich mal auf Demos bin und jemand steht da vor dir und schreit dich an und sagt, Nazis raus.
Wir haben heute einen ganz besonderen Gast hier. Hier ist Michelle Gollan.
Ich hatte einfach sehr viele Fragen und bin dann mit diesen Fragen auf die Straße gegangen. Ja. Und auf einmal kommen Artikel, wo drin steht, rechte YouTuberin, rechter Kanal.
Und hat das Auswirkungen gehabt auf Freundschaften oder?
Ich habe gelesen, dass du jetzt rechts bist und deswegen möchte ich nicht mehr mit dir befreundet sein.
Man hat wahrscheinlich auch neue Freunde gefunden.
Ja. Das muss man ja dazu sagen. Ja,
verändert oder hat es dich irgendwie in deinen Ansichten, Weltansichten verändert? Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast hier. Hier ist Michelle Gollan.
Hallo.
In Berlin.
In Berlin. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Richtig, richtig cooles Studio. Also muss ich mal sagen, nicht schlecht. Man fühlt sich hier wohl.
Sehr gut. Freut mich. Ja, wenn du dich mal vorstellen müsstest, die dich noch nie gesehen haben, was würdest du über dich sagen?
Oh,
wer bist du denn?
Spannende Frage. Ich bin Michelle Gollan, ich bin 23 Jahre alt und ich habe den YouTube-Kanal namens Ein Gollan und dort poste ich sehr, sehr schlimme, wie die öffentlich-rechtlichen Medien schreiben würden, rechte Hetze. Dabei stelle ich einfach nur kritische Fragen auf der Straße und mache sehr oft Straßenumfragen und jetzt neuerdings auch Podcast. Also ja, ich interessiere mich sehr für Menschen und vor allem auch für Politik. Das kann man, glaube ich, so ganz gut zusammenfassen.
Du hast da schon über 200.000 Abonnenten. Also Böhmermann würde jetzt sagen, willkommen im Mainstream.
Ja, ich würde auch gerne mal, dass er mich in einer Reportage doxt oder einfach mal zu meiner Familie fährt und mich diffamiert, weil dann würde ich ja von heute auf morgen auch mal 100.000 Abonnenten mehr bekommen. Also mega. Also ja. Besser kann es nicht laufen, ja.
Also ist wirklich rückblickend ganz gut gelaufen für Clowny. Aber wie gut kennen dich die Leute? Wo bist du geboren?
In der Nähe von Bielefeld. Und ich würde sagen, ich bin immer, wie ich bin. Auch ich verstell mich nie, das könnte ich auch nicht. Klar, ich habe Schauspiel studiert und man wird meinen, ich habe auch ein Talent, mich in andere hineinzuversetzen. Aber das würde ich eher so sagen, dass ich in dieser Schauspielschule gelernt habe, wie es ist, andere Menschen wirklich richtig gut verstehen zu können, damit man auch weiß, warum glaubt der Mensch jetzt beispielsweise, dass die Grünen uns retten werden oder dass das eine gute Partei ist, dann möchte ich verstehen, woher kommt das? Was sind so ihre Gedanken? Wie sind sie vielleicht auch aufgewachsen? Also das habe ich eher so in dieser Schauspielschule gelernt, aber ich würde nicht sagen, dass ich mich jetzt verstellen kann. Das ist ein bisschen zu viel und auch jetzt in meinen Videos, wenn ich jetzt zum Beispiel Straßenumfragen mache, da bin ich einfach ich. Klar, ich bin noch ein bisschen so nicht auf Krawall gewürstet. Also wenn es jetzt auf einer Demo ist, dann muss man natürlich ein bisschen Stärke auch mitbringen, aber ich bin schon sehr direkt und natürlich auch polarisierend. Ich stelle halt sehr kritische Fragen, weil ich eben was herausfinden will.
Aber ich glaube trotzdem, du strahlst etwas aus, dass die Leute dir irgendwie gleich vertrauen.
Dankeschön.
Also
ich hoffe es.
Weil sie reden ja mit dir und sie reden offen. Ja. Und sie denken nie, oh, das ist ja eine rechte Hetze.
Ja, das ist nämlich das Interessante, weil ich glaube wirklich sehr viele Menschen, das ist nicht eine Glaubensfrage, das ist, was die Realität mir schon oft bewiesen hat, viele Menschen sind auch offen, mit mir zu reden und meistens sind es wirklich sehr schöne Gespräche. Klar, man ist oft unterschiedlicher Meinung. Ich hatte es jetzt zuletzt auf so einer Art CSD-Veranstaltung erlebt. Da habe ich mal länger mit einer Person über dieses Trans-Dasein gesprochen. Aber es hat mich wirklich interessiert, wo kommt das denn her? Kann es sein, dass es vielleicht in der Familie oder in der Vergangenheit bestimmte Traumata gab, die dazu geführt haben, dass man sagt, ich möchte mich selber, so wie ich jetzt auf die Welt gekommen bin, mit meinem biologischen Körper nicht akzeptieren. Und es war ein wirklich interessantes Gespräch und war dann jetzt wieder eine Frau. Also die Frau war sehr offen. Biologisch war es ein Mann.
Okay.
Biologisch war es ein Mann, aber jetzt irgendwie identifiziert als Frau, ist ja auch egal.
Ja.
Diese Person war sehr offen mir gegenüber und dann erlebe ich das ganz, ganz oft, dass die Menschen sehr offen sind, gerne mit mir reden und dann sagen sie ja, woher kommen sie eigentlich? Dann sage ich, ja, mein Kanal heißt Ein Gollan, dann wird so gegoogelt und dann kommen sie 10 Minuten später zurück, ja, ich will nicht, dass es veröffentlicht wird. Und dann frage ich auch, ja, warum nicht? Es war doch wirklich interessant, jeder hat seine Meinung preisgegeben, wir haben uns höflich verständigt, wir waren respektvoll, was ist genau das Problem? Ja, das ist ja so ein rechter Kanal. Also wenn ich das schon höre, dann denke ich mir, ach, okay, komm. Ich respektiere das dann natürlich, aber es ist schade.
Mhm.
Auch direkt so, ich habe kein Problem damit, dass Leute mich als rechts beschreiben. Natürlich ist meine politische, konservative Meinung eher im rechten Spektrum vertreten. Aber ich habe wirklich kein Problem damit, wenn man mir das sagt. Aber das als Grund zu nehmen, warum man nicht mit mir sprechen sollte, das ist dann halt schade.
Ja, dein Werdegang, wie war er? Bist du in einer konservativen Familie aufgewachsen?
Ja, also ich habe natürlich das klassische Familienbild vorgelebt bekommen. Mama, Papa, Schwester, Familie.
Ist das schon konservativ?
Das ist ja für die heutige Zeit, ist das ja rechtsradikal, ja.
Ach so.
Nein, also ich habe das natürlich so mitbekommen. Ich bin auch sehr dankbar für meine Familie. Ich habe eine sehr starke Familie. Und bei mir, oder ist immer noch so, ist dieser Familienzusammenhalt sehr, sehr wichtig. Also natürlich in der Corona-Zeit gab es immer Auseinandersetzungen. Also ein paar wollten sich nicht impfen lassen, ein paar haben sich geimpft. Die einen sind schwul, die anderen sind nicht schwul. Und es ist aber alles vertreten im engsten Kreis meiner Familie. Und das war aber okay. Man hat dann halt miteinander gesprochen. Klar, man war nicht immer einer Meinung, aber worauf es ja wirklich ankommt, wenn es dann mal etwas gibt, zum Beispiel, meiner Oma geht es jetzt Gott sei Dank wieder gut, aber sie war eine Zeit lang im Krankenhaus, 6 Wochen lang, das war eine schwere Zeit, aber dass man da sagt, wir sind eine Familie und wir halten jetzt zusammen, und darauf kommt es, glaube ich, auch an, dass man so viel, Stärke hat und Zusammenhalt hat, dass man weiß, man kann sich auf seine Familie verlassen, und das ist natürlich sehr schade, dass das heute nicht mehr so oft existiert.
Du hast ja sogar Migrationshintergrund.
Ja, eine Rechte mit Migrationshintergrund, ja. Genau, meine Mama kommt aus Kroatien. Ja. Meine Großeltern väterlicherseits sprechen Polnisch, war aber früher Deutschland. Also sie sehen sich auch eher als Deutsche, aber klar, ich höre dann halt Polnisch, Kroatisch, Deutsch, alles, ja.
Also dein Großvater mütterlicherseits?
Ist Kroate.
Okay.
Genau.
Und spricht aber Polnisch, oder?
Nee. Also die Großeltern, meine Mama und meine Mama, die sind Kroaten.
Die sind Kroaten.
Genau. Und
dein Vater?
Mein Vater ist noch in Polen geboren. Also
sind sie quasi Aussiedler oder?
Ja, wurden vertrieben, eher gesagt. Ja. Also meine Großeltern väterlicher Seite wurden dann damals vertrieben, sind dann eben nach Deutschland gekommen, weil sie ja, also es war ja Deutschland, dann war eben der Krieg und es wurde gesagt, so jetzt wird hier nur noch Polnisch gesprochen.
Okay, die
und
sind
so weiter
klassische
und
so. Vertriebene, die in der Zeit 45 oder wann vertrieben worden sind. Okay.
Aus Preußen, genau.
Und gesagt. Die könnten, also dein Großvater kann Polnisch?
Ja, meine Großeltern sprechen auch Polnisch, ja.
Okay.
Ja, interessant. Davon ist bei mir nicht so viel hängen geblieben, aber.
Ja, und hast du das irgendwie gemerkt in deiner Kindheit auch, dass du anders bist, nicht so wie die Deutschen vielleicht, auch anders aufgewachsen?
Ja, tatsächlich schon.
Ja.
Also ich merke, ich habe sehr viel mehr Berührungspunkte mit der kroatischen Seite. Da verstehe ich auch mehr. Und da haben wir
was
auch.
Was verstehst du mehr?
Die Sprache, wollte ich damit sagen. Da verstehe ich die Sprache sehr gut. Im Polnischen nicht.
Also dein Deutsch ist auch nicht so schlecht.
Dankeschön. Haben sie mir gut beigebracht, ja. Das ist nämlich auch eine interessante Sache. Meine Mutter wollte, dass ich in der im Kindergarten, in der Schule und auch von Haus aus nur Deutsch spreche und auch nur Deutsch lerne. Und sie haben mir bewusst nicht Kroatisch und Polnisch und das alles noch beigebracht, weil sie selber miterlebt haben, wie es zur damaligen Zeit war. Also als meine Mutter von Haus aus nur Kroatisch gehört hat und dann halt in Deutschland im Kindergarten und in der Schule war, musste sie sich das ja eben beibringen. Und
sie ist als Kind nach Deutschland gekommen.
Genau, und bei ihr war das dann aber so, sie wurde immer gesehen als das Ausländermädchen. Mhm. Und weil sie halt auch dann Kroatisch konnte. Und sie wollte eben, dass es bei mir nicht so ist, dass ich Deutsch bin und dass ich auch perfekt Deutsch spreche und dass ich da keine Probleme habe. Deswegen war es meinen Eltern sehr wichtig, mir halt erstmal perfekt Deutsch beizubringen. Ja. Ja, jetzt habe ich aber die andere Frage vergessen, wo ich eigentlich. Also ich habe es auf jeden Fall das gemerkt. Auch die kulturellen Unterschiede. Also meine Familie ist sehr so, ich würde sagen, offen, locker. Ist natürlich klar, polnisch-kroatische Seite, da tanzt man auch mal, da trinkt man auch mal ein. Ja, das ist einfach alles, also unsere Familien feiern. Meine Mutter hat tatsächlich letztens zu mir gesagt, du solltest eigentlich mal, also das mache ich natürlich nicht, aber einfach mal so ein Video hochladen, wo man unsere klassische Familienfeier sieht, weil da ist auch jeder willkommen. Ja, und da werden auch 3 verschiedene Sprachen gesprochen und da werden polnische Lieder, kroatische Lieder, deutsche Lieder gehört. Wir sind am Tanzen und haben Spaß. Und ich glaube, meinen Eltern, also ich glaube, für meine Eltern ist es schwer, dass ich teilweise so diffamiert werde. Für mich ist es nicht so schlimm, weil ich kann damit irgendwie umgehen. Aber sie wissen ja, wie ich privat bin und dass ich überhaupt nicht rassistisch oder diskriminierend zu irgendwelchen Menschen bin. Und deswegen, glaube ich, tut es denen weh, dass andere Menschen mich so wahrnehmen.
Kriegst du aber trotzdem Unterstützung von denen?
Ja, klar. Also das auch.
Die stehen hinter dir.
Die stehen hinter mir. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Auch eben meine Großeltern, die gucken sich auch immer jedes Video an.
Echt?
Und
Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man überhaupt auch eine Unterstützung hat in der eigenen Familie. Sonst, glaube ich, würde man das nicht schaffen heute.
Nein. Also das wäre, ich wäre gar nichts einfach. Also man könnte mich dann auch besser indoktrinieren. Ich würde das, was mir gesagt werden würde von Politik und Medien. Ich wäre, glaube ich, offener dafür, mich dadurch so unterkriegen zu lassen. Also wenn ich meine Familie nicht hätte, dann hätte ich diese Stärke nicht, auch alles zu überstehen, diese ganzen Artikel und diese Y-Kollektiv-Reportage und all das, was noch so kommt. Das ist auch jetzt klar, wenn ich mal auf Demos bin und jemand steht da vor dir und schreit dich an und sagt, Nazis raus. Das sind Sachen.
Macht das was mit dir?
In dem Moment nicht. Im Nachhinein habe ich dann so einen Reflexionsmoment, wo ich mir denke, was ist jetzt hier eigentlich wieder gerade passiert? Aber klar, wenn ich diese Unterstützung nicht hätte, dann könnte ich das nicht schaffen. Auf gar keinen Fall.
Die Linken würden ja jetzt genau das fragen. Wie kann es sein, dass ein Mädchen mit Hintergrund, Migrationshintergrund oder eine Frau wie du da so einen Content produziert?
Ja.
Und gegen Ausländer ist wahrscheinlich.
Ja, genau. Alle Ausländer raus. Ich weiß auch nicht, wer sowas in die Köpfe gesetzt hat. Also,
ja, aber was sagst du solchen Leuten?
Naja, was sage ich denen? Ich sage denen, erstmal, wenn die klar mit diesem Argument kommen, ja, ihr Rechten oder auch die AfD-Wähler, ihr wollt ja alle Ausländer rausschmeißen, dann sage ich, das ist absolut falsch. Dem ist nicht so. Hier wird gesagt, dass wir möchten, dass die Menschen, die hier in unser Land kommen, von unseren Steuergeldern leben, dann auch noch kriminell sind, dann Frauen vergewaltigen, Kinder vergewaltigen, schlimme Dinge, wirklich sehr, sehr schlimme Dinge tun und das sogar dann als Wiederholungstäter, dass die ganz klar raus sollen. Also ich möchte doch, jedes Land möchte doch für sein eigenes Land, dass die eigenen Bürger sich hier wohlfühlen und sicher fühlen. Und das ist in Deutschland leider nicht der Fall. Das ist das, was ich Ihnen sage. Aber wie du gerade meintest, dieses Argument von den Linken, ich könnte genauso sagen, gerade weil ich Migrationshintergrund habe, weil meine Mama aus Kroatien kommt, von meiner Familie weiß ich ja, wie es ist, als Gastarbeiter hierher zu kommen in ein Land, wo du keine Unterstützung bekommst, weil bei meinen Großeltern war das eben nicht so. Die mussten arbeiten vom ersten Tag an. Die mussten ihre Wohnung selber bezahlen, ihr Essen selber bezahlen, alles selber bezahlen und mussten sich ihr eigenes Leben hier aufbauen. Und
war das gut?
Das, klar, an manchen Ecken hätten sie wahrscheinlich auch gerne Unterstützung, ja, brauchen können. Aber dieses Übertriebene, dass es jetzt gefühlt nur Unterstützung gibt und diese Bereitschaft zu arbeiten fast gar nicht mehr existiert, das ist dann auch wieder ein Extremum, das zu viel ist. Aber eben weil ich gerade weiß, wie es halt ist, dass Menschen in dieses Land kommen, ohne irgendwas zu bekommen vom Staat, sich hier was aufzubauen und halt auch das wertschätzen. Und trotzdem schätzen sie Deutschland sehr und sind dankbar für das, was Deutschland ihnen gegeben hat. Und das würde ich denen gerne so sagen.
Ja. Du bist ja jetzt quasi als Deutsche aufgewachsen, kann man ja sagen, ne? Hast du das irgendwann mal in der Schule oder in der Kita gemerkt, okay, ich habe doch zu Hause einen anderen Hintergrund als der Rest, ja? Oder vielleicht fühlt man sich auch anders?
Ich habe öfter mal in der weiterführenden Schule gehört, dass sie gerne sagen würden, ich bin quasi eine Kanakin, weil ich korrekt bin, aber ich bin ja deutsch. Also, weißt du, so eine Deutsch, also es hat mir wirklich jemand gesagt, okay. Und dann dachte ich mir so, wenn es ein Kompliment war, danke, aber irgendwie komisch, ja. Aber ich habe mich auch immer für andere interessiert und dann habe ich hatte halt zum Beispiel ich habe irgendwann in der 7. Klasse die Schule gewechselt, 7., 8., 9. Klasse. Meine zwei besten Freundinnen waren Türkinnen. Und natürlich bringen die dann auch mal ein paar türkische Wörter bei. Und dann haust du das halt auch mal irgendwann raus. Und das ist halt so interessant, weil das ist ja das Witzige. Jetzt sieht man mich halt als sowas ganz Schlimmes an. Aber eigentlich interessiere ich mich halt für andere Kulturen. Ich finde das ja auch spannend. Nur wenn es halt übertrieben ist, sage ich mal, wie wir das ja heute erleben, in vielen Schulklassen von 10 Kindern, sind rein deutsch vielleicht nur zwei. Das ist halt eben dieses Extremum, was dann doch zu viel ist, ja. Man kann ja offen sein für andere Kulturen. Jeder ist hier willkommen, der auch eben die deutschen Gesetze und den deutschen Staat so annimmt.
Ja. Was hast du dann? Du hast dann irgendwann mal Abitur gemacht.
Mhm.
Irgendwo bei Bielefeld war das, ne? Abitur und dann dachtest du, yo, ich möchte Schauspielerin werden. Oder war das
nicht
so
ganz, gab's noch ein Riesen, sehr viel Zeit dazwischen. Also ich habe mein Abitur gemacht, genau. Und das war ja der Corona-Jahrgang,
ja.
2020. Hast halt nichts, also das Schönste am Abitur machen sind ja eigentlich die Abi-Feiern und keine Ahnung, Randale in der Schule machen, das alles hatte man dann nicht. Und dann habe ich gesagt, nach dem Abitur habe ich halt auch mein T3, meinen Van gekauft und habe gesagt, ich werde jetzt erstmal reisen für ein paar Monate. Am Ende waren es 4 Monate. Und da fing das dann an, also auch klar in der früheren Zeit, also auch schon, wo ich ein bisschen jünger war, habe ich mich für Politik interessiert, aber so diese Reise war für mich ein ausschlaggebender Moment und viele, viele Punkte während der Reise, wo ich mir dachte, irgendwas stimmt hier nicht ganz. Also klar, diese...
So, warte mal, du hast dir ein T3 gekauft für dein Aspartes oder was hast du? Und also ich glaube, ich hätte gar nicht mal den Mumm. Wie alt warst du da?
18. Ja. Ich bin während der Reise bin ich 19 geworden.
Hast du dir ein Auto geschnappt und sagst, und bist los, wohin?
Erst Kroatien natürlich, okay. Familienurlaub muss mitgenommen werden, klar. Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, ich glaube, das war so die grobe Route. Du bist
wirklich ganz alleine rumgefahren.
Ja, ich habe zwischendurch natürlich immer wundervolle Menschen kennengelernt. Zweimal habe ich zwei liebe Mädels kennengelernt, die dann quasi mit mir zusammen zum Beispiel eine Woche weitergereist sind.
Ja.
Und das war so das Leben dann. Also das war so interessant, weil es eben zu dieser Corona-Zeit war. Erstmal haben die natürlich, also alle in meinem Umfeld gesagt, du bist total verrückt, weil du bist eine Frau und du kannst nicht alleine reisen. Das ist ja
das
total gefährlich.
Das wäre also das Erste, was mir einfallen würde.
Das erstmal. Und natürlich dazu kam noch, ja, wir haben doch gerade Corona und Maskenpflicht und Impfungen und du wirst sowieso nichts sehen können, weil alles hat geschlossen und du darfst...
Das war 2020 dann, ne?
Du darfst zum Beispiel auch nicht nach Italien einreisen und was weiß ich. Also ich muss sagen, in Italien war ich am längsten, weil es einfach so cool war. Die Leute haben sich da nicht so viel sagen lassen. Die haben draußen ganz normal, sind so abends rausgegangen in Cafés und Restaurants. Also das war zum Beispiel so ein Moment. In den deutschen Medien steht Italien Horror. Natürlich gab es mal eine Zeit lang, wo es halt schlimm da war.
Ja, wo dieser lange Dreck an Leichen da raustransportiert worden ist aus der Stadt. Ich weiß nicht mehr, welche Stadt das war.
Ja, weiß ich auch gerade nicht, aber... Ja, und dann bist du da in dem Land und denkst dir so, irgendwie ist alles normal. Also
wie hat diese Fahrt oder diese Reise, wie lange ging sie?
4 Monate, so ungefähr.
Wie hat sie dich verändert in deiner Sicht auf die Dinge?
Sehr stark. Also erstmal natürlich durch die ganzen Erlebnisse, die nicht alle schön waren. War natürlich auch in manchen Momenten sehr gefährlich.
Zum Beispiel?
Ich wollte halt nie Geld ausgeben, weil ich hatte nicht so viel Geld irgendwie für so offizielle Wohnmobil-Raststationen oder sowas. Ne?
So,
dann habe ich mal auf irgendwelchen Parkplätzen, einmal auch neben dem, da wo die ganzen Gräber waren und so, neben dem Friedhof habe ich dann auch nochmal, weil es halt günstig war, da war meistens irgendwie so Wasser und keine Ahnung.
Okay.
Also wenn man jetzt zurückdenkt, auch ein bisschen zu viel das Ganze. Na, auf jeden Fall war ich einmal alleine auf so einer großen Wiese, richtig schön, Sonnenuntergang. Man war komplett alleine und dann hatte ich die Schiebetür von meinem Van offen und dann ist da so ein älterer Herr 3-4 Mal in meinem Wagen sehr nah lang gegangen. Es war wirklich eine Riesenwiese und da hatte ich echt ein bisschen Angst. Dann habe ich so mein Messer in die Hand genommen und habe so getan, als würde ich einen Apfel schneiden, damit, wenn was ist, ich irgendwie was machen kann. Und dann kam der auch auf mich zu. Ich saß im Auto, er kam von außen, die Tür war ja offen, hat dann gesagt, was machst du hier, so junges Mädchen und sowas alles. Und dann habe ich...
War das in Italien?
Das war auch in Italien leider. Und dann habe ich gesagt, nee, ich warte auf meinen Freund, der ist gerade einkaufen. War aber 23 Uhr, ich weiß nicht, wo man dann jetzt noch einkaufen will. Der hat mich dann so ein bisschen ausgelacht, ist dann erstmal so ein Stück zurückgegangen. Dann habe ich quasi vor seiner Nase diese Schiebetür zugemacht und bin einfach weggefahren, weil der war wirklich gruselig. Ich sage nicht, dass er vielleicht etwas gemacht hätte, aber es war schon ein bisschen zu viel. Also sowas erlebt man auch, ja. Oder dass du auf der Straße dann von irgendwelchen Männern angepfiffen wirst. Und ich habe mich jetzt nie freizügig angezogen. Ich hatte einfach eine kurze Hose an oder ein Kleid, war ja Sommer. Ist mir auch mal ein älterer Herr da auch so ein bisschen hinterhergefahren. Das ist dann auch, das sind Erlebnisse, die sind nicht so schön, aber grundlegend kann man sagen, diese ganze Reise hat mich stärker gemacht und ein bisschen was fürs Selbstbewusstsein getan, auf jeden Fall.
Und du sagst, du hast dich da irgendwie verändert oder hat es dich irgendwie in deinen Ansichten, Weltansichten verändert?
Mhm. Ja, weil es ist das eine, was dir gesagt wird, was auch von deinen Eltern, die Überzeugung der Eltern sind, was das richtige Leben ist oder die richtige Lebensform ist. Und das ist das andere, was du selber erlebst und was du daraus machst. Und wie schon mit dem Beispiel gerade gesagt, so du liest irgendwas in einem Artikel, ist ja auch sehr viel politisch gewesen zu der Zeit, und dann bist du aber in der Realität und die Menschen in dem Land erzählen dir was ganz anderes, was dem widerspricht. Und dann fängst du halt an, wieder mehr Fragen zu stellen. Dann habe ich natürlich auch die politischen Ereignisse in Deutschland weiter beobachtet. Dann habe ich da sehr viele Fragen gestellt und dann irgendwann war ich halt wieder in Deutschland, wusste nicht so genau, was ich jetzt machen soll, habe ein Studium angefangen, was ich dann aber auch abgebrochen habe und genau.
Welches war das?
Integrated Media and Communications.
Okay, würde ja jetzt gut sein, oder nicht?
Würde gut sein, hat vielleicht auch was, hat nichts gebracht. Also da lernst du halt alles, wie man Videos schneidet, wie man fotografiert, wie man einen Artikel richtig einbaut mit InDesign und sowas alles. Aber mein Schnittlehrer hat mir tatsächlich damals eine 5 gegeben für meine Videoschnittkünste. Okay. Und ja, heute verdiene ich mein Geld damit.
Schneidest du die auch selber, deine Videos jetzt?
Ja, also 90% davon sind selbst geschnitten, ja.
Ja, du hast ja schon mit deinem Van angefangen, YouTube.
Ja, da hat es angefangen. Also habe ich so Vlogs und so gemacht.
Okay.
Und hat es natürlich keiner angeguckt, hat keinen interessiert, ja.
Aber wie bist du drauf gekommen, dass okay, ich bin jetzt Mädel, was durch die Welt reist mit schicken T3, deswegen muss ich eine Kamera dazu nehmen, oder?
Ja, ich habe auch, also in meiner Familie wurde immer viel so gefilmt, so.
Okay.
Und das, ich kenne meinen Vater auch sehr oft nur so Kamera in der Hand, das habe ich, glaube ich, einfach übernommen. Und dann dachte ich mir, ja, jetzt machst du so eine Reise einmal in deinem Leben, da musst du ja auch allein für dein Privatumfeld viel mitfilmen und mitnehmen. Das habe ich dann gemacht, habe so ein bisschen was zusammengeschnitten, eben auf YouTube hochgeladen, hat aber keinen interessiert. Und ich fand mein Auto halt so cool, also ich liebe dieses Auto wirklich. Und
hast du es noch?
Ja.
Ja,
ja, klar,
sieht
nicht
verkauft. Okay.
Wertanlage.
Ja, stimmt.
Also wenn ich es jetzt verkaufen würde, ja,
okay,
würde ich das gleiche rauskriegen.
Ja, cool.
Ja gut, man hat natürlich ein bisschen was reingesteckt,
ja.
Getriebe mal kaputt gegangen, sind alles blöde Sachen. Aber das war so der Anfang. So, und dann kam ich zurück nach Deutschland, das hört sich auch komisch an, und eben Studium, 3 Semester dann abgebrochen. Ich hatte schon immer den Traum, Schauspielerin zu werden. Und dann ja, war das so dieser Übergang, da habe ich gesagt, das ist nichts für mich, dieses Studium. Das, was mir am meisten Spaß macht und was ich wirklich toll finde, Videos zu schneiden. Und da bin ich irgendwie am schlechtesten drin. Und mir wird gesagt, also mir wurde tatsächlich vom Lehrer gesagt, ja, du schneidest zu schnell, also zu viele so Cuts. Und das ist ja jetzt genau für so Straßenfragen genau richtig.
Das ist ja genau
quasi
richtig.
Und ja,
ich merke tatsächlich, manchmal arbeite ich mit Leuten oder Cuttern von der alten Schule. Mhm. Und ich sag, Leute, es geht nicht. Ich kann das nicht verwenden, das Material. Das ist Arte 90er Jahre, Doku-Stil oder so. Ich kann damit nicht leben. Das geht nicht.
Ja, weil die lassen zum Beispiel Interviews am ganzen Stück einfach durchlaufen.
Zum Beispiel.
Ja, das ist
gut, könnte hier genauso passieren.
Hier, das ist was anderes, ein Podcast-Format, ja.
Aber tatsächlich müssen, man sieht es bei jedem Reel, jedes wird weggeschnitten, weil es unnötige Zeit ist. Ja, gut, das ist so ein bisschen behind the scenes. Aber gut, und dann hast du Schauspiel hier in Berlin. Bist du extra nach Berlin gezogen?
Ja. Ja.
Nicht bereut?
Doch. Also ich konnte mich nie richtig 100% hier wohlfühlen, muss ich ehrlich sagen, weil ich auch so oft umgezogen bin. 4 Mal in einem Jahr und
immer in Berlin,
also innerhalb von Berlin, ja. Und ich bin nie richtig in dieser Stadt angekommen. Also klar, jetzt habe ich hier irgendwie meinen Kanal aufgebaut und bin natürlich auch hier sehr viel unterwegs, aber ich kann nicht sagen, ich fühle mich hier wohl. Weil meine Wurzeln halt da in der Ecke, Bielefeld liegen, ist ja auch egal, wo es ist, Hauptsache, ja. Da, ich fühle mich da, wo
meine,
der findet, genau, hier meine Adresse, kann ich direkt liegen. Ja, da, wo die Familie ist, da fühle ich mich wohl. Und die sind halt alle sehr an einem Ort oder in 2 Städten, die nebeneinander liegen. Ja, deswegen, also Berlin, nee, ich weiß nicht. Außerhalb ist es zwar schön, mit mehr Wiese und Wald, aber ich weiß nicht.
Also da fühlst du dich wohl, in Ostwestfalen.
Ja, da ist es okay, da kann man leben.
Ja, und wann war der Moment, dass du gesagt hast, jetzt möchte ich doch anderen Content produzieren, also politischen Content, den du jetzt auch heute machst?
Mhm. Ich bin einfach, als ich dann nach Berlin gezogen bin, eben für das Schauspielstudium, bin ich aber immer bei den ganzen Demos dabei gewesen. Also auch diese ganzen Corona-Demos und Demos gegen die Maßnahmen, das war ja dann immer noch aktuell, als ich auch wieder da war. Und da habe ich auch irgendwie so intuitiv einfach mal mitgefilmt. Habe jetzt keine Interviews gemacht, aber ich habe einfach mal so das Geschehen gefilmt und online gestellt. Einfach so. Und dann kam so viel Resonanz. So, ach, ist ja interessant. Ich konnte nicht dabei sein, aber jetzt war ich doch dabei und echt verrückt. Und dann habe ich angefangen, in den darauf folgenden Videos einfach so wirklich, ich habe selber ja gefilmt. Ich habe dann so den Leuten so das Mikro gegeben und habe gesagt, können Sie das mal halten? Können Sie mal was sagen? Wie finden Sie es denn heute hier? Und dann habe dann so selber gefilmt. Also total, professionell. Und das fanden die Leute aber sehr interessant, dass ich auf diesen kritischen Demos war und auch, das kommt ja dazu, die Menschen habe zu Wort kommen lassen und sie auch ausreden lassen habe. Gut, ich hatte keine Wahl, da jetzt einzuschreiten, weil ich ja selber gefilmt habe. Aber das wurde ja oft, also klar, in den öffentlich-rechtlichen Medien haben die ja meistens nur gesagt, ja, hier war jetzt wieder eine Demo von diesen Verschwörungstheoretikern. Mhm. Aber ich habe halt die andere Seite gezeigt. So, warum sind die Menschen da und was begeistert sie daran oder warum sind sie gegen die Maßnahmen? Dann konnten sie das ja erklären. Und das war, glaube ich, so das Interessante. Und dann hat es eingeschlagen. Dann hatte ich so viele Fragen im Kopf oder Themen, die mich interessiert haben, ob es jetzt weibliche Themen sind wie Pille oder was weiß ich, was da alles für Dinge gibt. Dann habe ich natürlich auch über Migration oder diese Gruppenvergewaltigung und sowas gesprochen. Ich hatte einfach sehr viele Fragen und bin dann mit diesen Fragen auf die Straße gegangen. Und so fing das dann an, dass ich irgendwann mal meine Freundin gefragt habe, ey, hast du Lust, mal eine Stunde zu filmen? Ich frage hier so ein paar Menschen auf der Straße. Ja, das war der Anfang.
Und wie lange ist das jetzt her schon?
Boah, wann habe ich denn so richtig angefangen? Also ich würde mit richtig anfangen auf jeden Fall meinen, so wo ich das dann ernst genommen habe und gesagt habe, ich will jetzt mal versuchen, wie das funktioniert. Ich habe Bock darauf, ich werde jetzt jeden Sonntag ein Video hochladen. Mhm. Das war, glaube ich, so vor 2,5 Jahren. Kann das sein? Für mich ist Corona irgendwie gestern gewesen.
Das fühlt sich wirklich so nah
an, aber gleichzeitig auch voll weit weg.
Wenn du überlegst, 2020, das ist schon 5 Jahre her.
Ja, gut, dann war's.
Ich kann mich an den Tag erinnern, wo Corona ausgerufen worden ist, mehr oder weniger. 2019 hat man es noch in China gehört, also es war noch weit weg. Und Januar, dann waren die im Januar 2020, glaube ich, die ersten Fälle in Deutschland. Ja, krass. Würdest du sagen, du bist da jetzt so reingeschlittert in diese Szene, sag ich mal, diese konservative rechte Bubble oder wie man das auch nennen mag? Böhmermann hat da bestimmt die besseren Begriffe für. Ist das so mit der Zeit gekommen oder ist es da, wo du sagst, eigentlich war ich immer da, nur da habe ich mich gefunden quasi?
Ich glaube, meine Werte und meine Überzeugungen waren von Tag 1 da. Ich bin ja auch so aufgewachsen. Und ich habe aber mir nie darüber Gedanken gemacht, auf welcher politischen Seite ich mich selbst sehe, weil es irgendwie auch nicht so relevant war. Heutzutage will ja irgendwie jeder von dir wissen, so war die, bist du jetzt rechtsextrem oder rechts oder links oder
was wählst du?
Und jeder Mensch hat so das Bedürfnis, einen anderen Menschen irgendwie in so eine Kategorie reinstopfen zu wollen. Und wenn es nur ist, dass sie sagen können, ja, das ist jetzt ja der Vadim, der hat ja eine Familie, der hat ja auch Kinder, das ist ein sehr konservativer, ist ja auch irgendwie schon fast negativ behaftet, ja, weil jeder irgendwie an konservativ denkt, dass du deine Frau zwingst, den ganzen Tag zu Hause zu sein und in der Küche zu stehen, was ja total absurd ist. Diese konservative Denkweise entwickelt sich ja auch mit den Jahren. Aber ja, meine Überzeugungen waren schon von Anfang an da. Es ist halt nur extrem politisch geworden, ohne dass ich das gewollt habe oder mir so bewusst war. Also ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, wie ich mich selbst sehe. Und auf einmal, es war wirklich so, ich habe mir wirklich keine Gedanken gemacht. Und auf einmal kommen Artikel, wo drin steht, rechte YouTuberin, rechter Kanal, rechte Fragen, die sie stellt und so weiter. Und ich dachte mir, bin ich eigentlich so rechts, wie die mich darstellen? Und dann habe ich gesagt, ist das schlimm, jetzt rechts zu sein? Natürlich nicht. Es gibt links und rechts.
Kannst du dich an den ersten Artikel erinnern, der veröffentlicht worden ist?
Das war, ich weiß nicht genau, wie der hieß. Ich weiß nur, dass er unterstützt worden ist von der Amadeo Antonio Stiftung. Das sagt ja alles. Ja. Das war der erste Artikel.
Aber kannst du dich erinnern, wo du zum ersten Mal dich irgendwie gelesen hast, also etwas über dich gelesen hast?
Ja, das war verrückt.
Wie hat es sich dann gefühlt?
Ich dachte mir, was ist denn jetzt los? Also, weil gab ja nie irgendwie, klar, mittlerweile gibt es auch positive Artikel, aber so der erste wäre schon negativ. Und dann war ich schon sehr traurig, weil ich mir dachte, ich will doch den Menschen wieder Freude geben und ich will klar kritische Fragen stellen, aber ich möchte auch irgendwie Humor verbreiten und lustig sein und locker sein, einfach mit den Menschen reden. Und dann, ja, schreiben die dann irgendwie, du bist ganz böse und mit mir darf man sich nicht unterhalten. Und hast du schon, also jetzt keine Identitätskrise, aber du hast die Realität oder das, was du von dir selbst wahrnimmst, wie du dich selbst siehst und fühlst und vielleicht auch wie dein Umfeld, deine Familie und Freunde dich sehen. Und das, was die Zeitung schreibt, das hat nicht zusammengepasst. Und das hat mich schon ein bisschen aus der Bahn geworfen eine Zeit lang, ja.
Und hat das Auswirkungen gehabt auf Freundschaften oder?
Ja.
Ja?
Ja.
Hast du Freunde verloren?
Ja. Ich weiß nicht, warum ich lache, aber ja. es ist traurig. Ich war auch sehr traurig. Also bei einem Fall war ich sehr, sehr traurig, weil es jahrelang meine beste Freundin war. Dann hatte man weniger Kontakt, aber Man war trotzdem befreundet und dann einfach sozusagen, ja, ich habe gelesen, nicht mal, ich habe etwas mitbekommen, wie du mich behandelt hast. Zum Beispiel, es wäre ja legitim, wenn sie sagen würde, du hast mich irgendwie schlecht behandelt oder du hast mich beleidigt oder was auch immer, ich will nicht mal mit dir befreundet sein, alles gut. Aber zu sagen, ich habe gelesen, dass du jetzt rechts bist und deswegen möchte ich nicht mal mit dir befreundet sein, dann darauf braucht man ja auch nicht antworten. Also das ist ja Zeitverschwendung.
Aber hast du dich versucht zu erklären?
Nö.
Nee. Und das war dann von einem Tag auf den anderen dann vorbei?
Ja, bei einer Freundschaft habe ich dann noch gesagt, wir können es ja auch gerne treffen und darüber reden. Du kannst mir auch gerne alles an den Kopf hauen, was du über mich denkst und was du auch fühlst. Aber wenn es nicht angenommen wird, was willst du da groß diskutieren? Da ist wirklich jede Träne zu viel.
Ja, das ist, also diese Spaltung hast du bei dir auch im Umfeld erlebt.
Ja, ja.
Was macht das mit einem?
Wenn ich mich in mein altes Ich hineinversetze, hat es mich natürlich sehr verletzt, traurig gemacht, aber ich habe trotzdem so diese Kraft gespürt zu sagen, ja gut, ich habe alles versucht, sie wollen nicht mit mir reden, es ist jetzt vorbei, was willst du jetzt noch da Energie reinstecken in eine Freundschaft, die von dir nur wirklich das Schlechteste denkt. Ja, aber man lernt, glaube ich, damit umzugehen und je öfter du ins Gesicht geschlagen bekommst, verbal ja auch, macht es dich ja nur stärker und dann konnte ich mit den anderen Fällen dann auch besser umgehen.
Man hat wahrscheinlich auch neue Freunde gefunden.
Ja, das muss man ja dazu sagen. Ja. Auf der anderen Seite habe ich natürlich sehr viele, ich sage jetzt einfach mal, politikinteressierte oder wache Menschen kennengelernt, auch in meinem Alter, die einfach locker drauf sind oder die nicht unbedingt meiner Meinung sind, aber mit denen ich mich unterhalten kann und die das akzeptieren. Und das ist ja auch sehr viel wert.
So, und dann warst du... Gab's jetzt irgendwas, ich kann mich an manche Momente erinnern, selber persönlich, ja, aus der Öffentlichkeitsarbeit, und da frage ich dich jetzt auch, kannst du dich erinnern, wo du gemerkt hast, ups, jetzt erkennen mich die Leute?
Wo ich auf der Straße unterwegs war und mich Menschen erkannt haben. Oh, wann war denn das erste Mal? Das hätte ich eigentlich mal aufschreiben müssen. Da war ich ganz verwirrt.
Ja.
Also komplett, weil ich ähnlich wie dieses, wie sehen mich Menschen als rechts oder was auch immer, habe ich auch damals nicht verstanden. Klar, ich habe die Videos hochgeladen und vielleicht hatte ich da 20.000, 30.000 Abonnenten. Und man hat natürlich die Aufrufzahlen gesehen, die dann sehr hoch waren teilweise. Aber ich habe das nicht verstanden, dass ja wirklich reale Menschen,
die dahinter sitzen,
die und das auch wirklich anklicken. Ja, und dann kommt jemand auf der Straße zu dir oder am Bahnhof und sagt, ja, ich habe ein Video von dir gesehen, das ist ja mega cool. Und dann denkst du dir, ja, danke. Dann war ich total verwirrt. Oder jemand zu mir hergekommen und hat gesagt, hier, ich will dir unbedingt 20 Euro geben, weil ich deine Arbeit so toll finde. Steht er da so am Bahnhof, ne? Und dann habe ich gesagt, ich kann jetzt nicht Geld von dir einfach so annehmen. Ja gut, dann spende ich es dir halt dann über deinen PayPal-Link. Ich so, nein, musst du ja auch nicht. Doch, doch, ich will das unterstützen. Und dann, also ich glaube, viele trauen sich ja auch manchmal, Menschen, die sie toll finden, aus dem Internet nicht anzusprechen.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, ich bin viel verwirrter als, ich glaube, die anderen. Also manchmal bin ich so, ah ja, ich mache ja Sachen im Internet. Genau.
Da gab's was.
Da gab's was. Ja, ich wurde auch letztens in der Sauna erkannt. Zum Glück war ich...
Nee, also wirklich jetzt?
Nein, jetzt ohne Spaß.
Ach so, okay.
Also ich hatte einen Handtuch rum in der Sauna, bin danach aber, habe mein Bikini angehabt und habe mich auf die Liege gelegt mit Bikini.
Okay.
Und habe noch gesagt, ich werde mich hier nicht ausziehen. Wer weiß, ne, einfach so, hat mich nicht so sicher gefühlt. Ja, und dann kam einer, wirklich, aber wirklich netter, hat gesagt, ich will dich gar nicht lang stören, aber finde ich super, was du machst, ne, weitermachen. Und ich lieg da so, yo, danke.
Du hast gleich zweimal angefangen zu schwitzen, ne? Oh Mann. Ja, und jetzt gibt's da dieses Bild von dir da draußen, was offensichtlich nicht ganz stimmt mit dem über, was du von dir selber hast und deine Verwandten, deine Freunde.
Mhm.
Versuchst du es trotzdem irgendwie zu ändern? Oder ist es dir eigentlich egal?
Nee. Also es gibt ja auch die einen, die dieses Bild, wie Medien über mich berichten, adaptieren und annehmen. Und dann gibt es aber auch die anderen, die das verstehen, dass es übertrieben ist und nicht der Wahrheit entspricht und sich einfach von meiner Arbeit überzeugen lassen. Und den Menschen bin ich sehr dankbar, dass sie sich nicht von sowas irgendwie beeinflussen lassen. Also... Ach, was soll ich da ändern? Soll ich jetzt ein Video aufnehmen und sagen, hey, ich bin eigentlich links?
Gab es Momente, wo du sagst, okay, doch, warum mache ich das hier?
Ja.
Ja?
Ja, auf jeden Fall. Also es gab schon öfter so Momente, wo ich überfordert war, wo ich wirklich an meine Grenzen gekommen bin, weil ich eben bis kurz vor den 200.000 Abonnenten alles selber gemacht habe. Ich habe alle Reels geschnitten, ich habe alle YouTube-Videos geschnitten, ich habe alle Podcast-Videos geschnitten, ich habe alle Patreon-Videos geschnitten, ich habe natürlich meinen Tag geplant, ich habe meine Drehs geplant. Den einzigen Menschen, den ich dann anderweitig bezahlt habe, war dann irgendwie mein Kameramann oder derjenige, der so meinen Shop ein bisschen aufgebaut hat. Mhm. Und ich habe alles alleine gemacht und irgendwann bist du an so einem Punkt, da bist du wie so ausgelaugt. Und ich habe es nicht richtig verstanden, weil man denkt ja so, ich bin ja noch jung, ich habe voll viel Energie, habe ich ja auch, aber wenn du dann kein Wochenende hast und nur arbeitest, deine Freunde seltener
siehst. Hast du keine 40-Stunden-Woche?
Nee, mehr.
Wie viel?
Ich glaube, es ist besser, dass ich es nicht gezählt habe. Also ich von morgens bis abends so, ich denke mir, wenn ich vor...
Also morgens, wann stehst du auf?
8.
Okay.
Ja.
Frühstücks meinetwegen so. Und dann als erstes, was machst du dann?
Ja, Nachrichten lesen.
Okay.
Ja, da muss ich nochmal ein bisschen umstrukturieren. Aber eigentlich, ja doch, viel Nachrichten lesen, dann direkt schon irgendwie ein Video schneiden. Ich hatte auch eine ganz schlimme Phase in Berlin. Da hatte ich in so einer WG gewohnt und ich bin morgens aufgestanden, habe meine Zähne geputzt, habe mir ein Wasser geholt und habe mich sofort an den Laptop gesetzt und das Video von gestern Abend weitergeschnitten. Und du verlierst so den Blick für die Realität, wenn du nur in dieser Welt lebst. Und irgendwann war es dann wirklich auch zu viel. Auch so viel, dass meine Eltern gesagt haben, so jetzt
reicht's.
Schalt mal einen Gang runter und mach mal Urlaub. Habe ich dann versucht, hat nicht so geklappt. Ja, also ich weiß nicht, wie sich so, ich will das gar nicht damit vergleichen. Ich weiß nicht, wie sich so ein Burnout anfühlt. Mhm. Aber ich hatte schon oft so das, wo sich alles so, ich weiß nicht, so leer anfühlt, wo du wirklich keine Kraft mehr hast. Mhm. Und dann aber irgendwo noch die letzte Energie herholst, trotzdem weiterzumachen, dann bist du irgendwann wie in so einer Schwebe. Du machst und machst und machst und sobald du dich ausruhst, bist du krank. Oder?
Aber was treibt dich dann in diesem Moment an? Was ist das? Sind das so die Klicks? Sind das die, oder ist das schon so Druck, okay, ich muss, weil es von mir erwartet wird?
Ja, ich habe mir das irgendwie...
Oder ja. Gibt es noch immer so, wo du sagst, jo, das macht mir eigentlich total Spaß.
Ja, natürlich macht es mir Spaß, aber es ist irgendwann zu viel geworden. Und es macht einfach so viel Spaß, diese Arbeit, dass man halt die Zeit vergisst. Und dann arbeitest du halt so viel, vergisst halt die Zeit, schreibst dir auch nicht auf, wie lange du arbeitest, weil du sowieso immer arbeitest. Aber es ist ja deine Leidenschaft, es ist ja deine Freude. Also ist es nicht schlimm, wenn andere feiern gehen und du bis 4 Uhr nachts dein Video schneidest. Das ist so meine Motivation gewesen, meine Freude. Und was noch schöner ist, ist dann halt die positive Resonanz, wenn Menschen sagen, ich bin dir dankbar für deine Arbeit. Gut, kann ich mir auch nichts von kaufen, aber natürlich, die Videos werden angeklickt und mittlerweile kann man auch davon leben. Aber für welchen Preis ist halt auch die Frage. Es war schon oft so ein Moment, wo ich wirklich mal drüber nachgedacht habe, ob ich das so, wie es jetzt läuft, auch weitermachen kann. Also musste ich ein bisschen was ändern, mir halt auch Unterstützung suchen und erstmal einen Cutter gesucht, der mir ein bisschen Arbeit abnimmt. Und aber zum Beispiel irgendwie jemanden einstellen, der sich wie so ein, wie soll man sagen, also die meisten großen Influencer haben ja irgendwie, wie sagt man, nicht so einen Vorgesetzten, aber jemand, der alles plant.
Manager,
das Wort hat mir gerade gefehlt, ja. Und das würde ich aber niemals machen. Ich brauche diese Kontrolle über alles. Also ich bin dann auch sehr perfektionistisch und gucke mir auch das Video 10 Mal an, bevor es online geht, weil es muss gut sein. Perfekt.
Ja.
Es gibt kein Perfekt, aber ich meine in dem Rahmen so, ne?
Wobei man tatsächlich manchmal das Gefühl hat, dass gerade dieses Nicht-Perfekte so gut ankommt mittlerweile, ja. Ja, und wo siehst du dich, ich will jetzt nicht sagen, wie im Vorstellungsgespräch, wo sehen Sie sich in 5 Jahren, Frau Gollan?
In fünf Jahren, da muss man erstmal drüber nachdenken. In 5 Jahren bin jetzt 23. Ich werde dieses Jahr 24. Ja, so sagen wir mal kurz vor Ende 30. Hätte ich gern schon ein Kind, muss ich sagen.
Ja?
Ja. Wäre schön.
Mit dem richtigen
Mann. Mit dem richtigen Mann, natürlich.
Also
wäre quasi die andere Komponente, die auch wichtig wäre.
Okay.
Ja. Aber wir sind dran.
Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Ja.
Und
beruflich, ja. Natürlich die Arbeit weitermachen, die ich jetzt mache. Vielleicht noch ein bisschen mehr doch Unterstützung holen, auch wenn es mir schwer fällt. Aber man braucht halt diese Pausen, sonst kann ich ja auch nicht neue Ideen kreieren und kreativ werden, wenn ich halt all das, was ich aufnehme, selber schneide und selber alles mache, dann hat man ja irgendwie nicht mehr den Spielraum. Also vielleicht ja so ein kleines Team so aufbauen, das ein bisschen ja mit mehr Struktur, noch mehr Struktur machen, dass das alles so ein bisschen lockerer läuft, dass ich auch mal sagen kann, so, ich habe jetzt mal ein Wochenende und entspanne jetzt mal, weil das ist immer noch selten.
Hast du eine Vision, wo du sagst, okay, ich habe da so ein Vorbild, da möchte ich hin. So, da, das hätte ich gern.
Ich habe kein Vorbild.
Nee. Zumindest nicht in der Branche.
Nee. Sonst hätte ich es ja nicht angefangen. Wenn ich jemanden gesehen hätte, der das so macht, wie ich das haben will, dann hätte ich mir einfach diesen Kanal angeguckt. Aber gab es nicht so, vor allem nicht weibliche Personen, die sich auch mal trauen, über Politik was zu sagen. Also nicht nur Frauen sind, die sich schminken können, sozusagen, ja. Ja.
Gibt's ja nicht so viele, die politisch Content machen. Oder hat sich da was verändert?
Doch, natürlich, es werden immer mehr.
Ja.
Aber wo du jetzt gerade gefragt hast, so, wo sieht man das in 5 Jahren? Es wäre natürlich schön, wenn irgendwann das, was wir alternativen Medien machen, auch zum Mainstream gehören würde. Das wäre die Traumvorstellung, aber das ist so ein bisschen schwierig, ja.
Ja, aber kann ja passieren, oder?
Kann passieren, ja. Die Bereitschaft oder das positive Feedback auch von den Menschen ist ja einfach da. Die Menschen wollen ja nicht mehr diesen zwangsfinanzierten Fernseher da angucken, jeden Tag 2015 und dann sich berieseln lassen von irgendwelchen Nachrichten, die sie nur runtermachen. Sie wollen ja eben kritischen Journalismus auch erleben, so wie wir das halt machen, in die Demos reinlaufen, komme was wolle und die Themen ansprechen, die wirklich essentiell sind. Ich kann es mir schon vorstellen, dass es eine Zeit geben wird, wo sich das hoffentlich ändert. Also es ist meine Hoffnung vielleicht auch das, was mich so antreibt, ja.
Aber es hat eine gewisse Entwicklung ja gegeben, auch schon seitdem du unterwegs bist. Und zu heute gibt's ja auch schon eine Entwicklung, oder?
Ja, klar.
Also allein die Zahlen, die du jetzt hast als Zugriffe, ist, ich meine, was ist dein meistgeklicktes Video?
Oh, was war denn das? Eins der neuesten, meistgeklicksten Videos war, wo ich mit einem Schild in der Hand zum Brandenburger Tor mit Wann Demo gegen links.
Mhm.
Und das war ja halt sehr lustig gemeint, weil es gibt ja so viele Demos gegen rechts, was ich überhaupt nicht verstehe, weil jede politische Ausrichtung hat ihre Daseinsberechtigung. Also dachte ich mir, ach, dann mache ich doch mal ein Schild, Wann Demos gegen links. Und was ich aber nicht wusste, an dem Tag war irgend so eine CSD-Veranstaltung. Ich habe es wirklich nicht gewusst. Und ja, da sind die alle vom Brandenburger Tor, also da langgelaufen zu ihrer Veranstaltung, haben mich dann halt mit dem Schild gesehen. Und dann gab es eine interessante Konfrontation. Zumal hat mir auch ein junger Mann dieses Schild aus der Hand gerissen. Also Sachbeschädigung, Anzeige ist raus. Ja, und das war, ich glaube, das hat 400, 500.000 Aufrufe. Und zur damaligen Zeit, was war so das Beliebteste? Ich glaube, am LGBTQ-Kindergarten, die Konfrontation mit den Bürgern, die dafür oder dagegen sind, das war auch.
Du hast sogar ein Merch mit.
Ja, das war auch, stimmt, du hast was erwähnt, was ich gerade, ja, mit den, sie haben diskriminiert Damen.
Genau, mit den zwei Damen.
Das hat, glaube ich, auch, weiß nicht,
wobei, jetzt habe ich die Damen genannt. Nicht, dass ich
hast
jetzt
auch
eine Anzeige.
Diskriminiert,
ja,
klar.
Mensch, das ist viral gegangen, ne?
Das ist richtig. Das war auch wirklich ein Sprungbrett, welches man natürlich nicht planen konnte, weil du machst einfach deine Umfragen und dann sagen dir zwei augenscheinliche Damen, dass du sie diskriminiert hast, weil du sie als Damen angesprochen hast.
Und wie planst du deinen Content? Also indem du einfach Nachrichten anschaust, sagst, okay, das ist interessant. Und du machst dann Straßenumfragen.
Ja.
Aber du versuchst dich schon ein bisschen zu diversifizieren, also sagst, du machst jetzt auch einen Podcast, richtig? Und sonst auch so Kurzdokus?
Dokus nicht so, habe ich noch nicht gemacht, würde ich aber sehr gerne machen. Nur wir leben in so einer schnelllebigen Zeit, was heute aktuell ist, ist morgen wieder Schnee von gestern. Natürlich gibt es auch Themen, die einfach immer wichtig sind und immer ja interessant auch sind. Das würde ich gerne nochmal machen, aber dafür müsste man ja erstmal es schaffen, ich weiß nicht, ein paar Videos im Vorlauf schon fertig zu haben. Und so ist das meistens nicht bei mir. Also meistens ist so kurz, bevor der Sonntag nahe rückt, wird dann nochmal alles fertig gemacht. Und ich versuche immer mehr so aktueller zu werden, was die Themen angeht. Das schafft man natürlich nicht immer. Man muss ja auch immer seinen Dreh planen und manchmal kommt dann halt auch irgendwas dazwischen. Aber ich gucke mir halt so das Weltgeschehen an, gucke mir halt an, was vor allem klar die Menschen interessiert, aber auch was mich interessiert. Weil wenn ich jetzt ein Thema ansprechen würde, was mich jetzt nicht so wirklich packt, dann kann ich auch nicht irgendwie bewusst an die Sache rangehen und das zumindest den Menschen vermitteln, dass das jetzt super wichtig ist, wenn ich selber nicht davon überzeugt bin. Ja, Also ich gucke mir einfach an, was wichtig ist und ja, schreibe mir dann so ein, zwei Fragen auf. Meistens gehe ich aber doch unvorbereitet in die Sache rein und das läuft eigentlich ganz gut.
Okay. Ja, sehr gut. Nee, schön, dass du da warst. Hat ja echt Spaß gemacht, war auch kurzweilig.
Ja.
Auf jeden Fall schön, dass du da warst. Du warst ja auch bei uns mit einer kleinen Aufgabe hier unterwegs. Das sieht man jetzt auf deinem Kanal.
Richtig. Alle bitte reinschauen. Ich durfte als, ich glaube, Erste sogar genau. Hinter die Kulissen gucken.
Mal bei so der richtig hinter die Kulissen mit der Kamera.
Ja.
War ein spannender Tag.
Ja, ein sehr langer Tag. Wir haben sehr lange Arbeitstage, ja. Und morgens 8 bis abends, keine Ahnung, 17, 18 Uhr.
Nachts unterwegs. Nachts
wird dann wieder geschnitten.
Ja. Super. Ja, herzlichen Dank und bis aufs nächste Mal.
Bis bald. Danke für die Einladung. Ja.